Wir sind in Kapitel 2, Vers 15. Auf der Folie ist das hier C, drittens, ihr Irrweg. Hier spricht jetzt der Apostel Petrus über den Irrweg dieser Menschen, also der Weg in die Irre. Nachdem sie den geraden Weg verließen, wurden sie irregeführt. Zuerst verlässt man den geraden Weg, zum Beispiel, und hört nicht mehr auf Gottes Wort, liest nicht mehr darin und so weiter. Dann lässt man sich von Lüsten leiten und wird irregeführt. Hier geht es um einen Weg. Ja, es gibt eine Tür und es gibt einen Weg. Im Christentum, im wahren christlichen Glauben auch, oder? Man geht durch eine Tür und dann geht man einen Weg mit Christus. Christus ist der Weg. Und man lebt ganz eng mit Christus, diesen Weg. Und hier geht man auch durch eine Tür und geht dann einen Weg. Den geraden Weg verlässt man und geht dann einen Irrweg. Sie folgen dem Weg Bileams, des Sohnes Bosors, der einen Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Bileam wird hier als negatives Beispiel dargestellt. Bileam war so ein Mann, der ein Prophet war und der sich aber dann doch von dem Lohn, von dem Gewinn leiten ließ. Ja, da kommen sie mit einer großen Geldgabe, die Leute von Moab, die Moabiter Gesandten, und sollen ihn anheuern als Prophet, der etwas, einen Fluch aussprechen soll gegen Israel. Und da bieten sie ihm viel Geld an. Und er muss Gott fragen. Und Gott sagt nein. Und dann kommen sie später mit mehr Geld. Und als er das größere Geld sieht, noch mehr Geld, dann sagt er, da muss ich nochmal Gott fragen, oder? In dem Fall, wenn er jetzt so viel Geld anbietet, dann ist das eine andere Sache. Dann könnte man ja schauen, ob Gott vielleicht auf ein bisschen mehr Geld eingeht, oder? Er hätte gar nicht fragen dürfen ein zweites Mal. Das war der Fehler. Er hätte nicht ein zweites Mal zu Gott gehen sollen, wenn Gott ihm schon klar gesagt hat, nein, du gehst nicht. Nun, Gott sagt, also gut, dann geh. Aber das war auch eine Erziehung Gottes. Als er dann auf dem Wege war, wird er zurechtgewiesen, oder? Er wurde zurechtgewiesen, von seiner Gesetzwidrigkeit überführt. Ein stummes Lasttier, das mit Menschenstimme sprach, wehrte dem widersinnigen Vorhaben des Propheten oder wehrte der Torheit des Propheten. Er ist töricht gewesen, es war töricht, nicht auf Gott zu hören und dennoch zu gehen, ein zweites Mal zu beten sozusagen in dieser Sache, obwohl Gott es schon ganz klar gemacht hat. Er war gesetzwidrig, er hat nicht dem Gebot Gottes gehorcht. Und dann musste ein törichtes Tier, ja, ein stummes Tier, musste zu ihm sprechen, oder Gott hat das verwendet. Ja. Das ist schon ein schlimmer Zustand, wenn ein Tier mehr Verständnis hat als der Mensch, oder? Mehr Verständnis und Wahrnehmung von der geistlichen Welt. Jedenfalls, das war eine Zurechtweisung. Ja. Es gibt einen Weg Bileams, war hier der falsche Weg Bileams, den er hier gegangen ist. Die Bibel spricht auch noch von einem Irrtum oder von einem Abirren des Bileams. Das ist ebenfalls diese Sache, dass er einen Irrweg gegangen ist. Das war ein Abirren von der Wahrheit. Und es gibt noch die Lehre Bileams. Die Lehre Bileams, das war dann später, als die Israeliten nicht verflucht werden konnten, hatte Bileam die Idee, man könnte ja die Israeliten versuchen auf einem anderen Gebiet. Oder? Da kam er und sagte, bringt eure schönsten Mädchen, die ihr habt, ihr Moabiter, und lasst sie ein bisschen vor den Nasen der jungen Leute, der jungen Männer von Israel tanzen. Und das hat funktioniert, das hat gewirkt. Das war die Lehre Bileams. In 4. Mose 30 ist davon die Rede. Also Bileam, hier also ein Prophet, der sich in die Irre führen ließ, wegen Gewinn, wegen Habsucht. Der Gewinn war das Entscheidende in seinem Leben, in seinem Denken. Und diese Leute auch, Ihr Vorbild ist Bileam. Jetzt ihre Verse 17 bis 22, ihre Gefährlichkeit. Sie sind Brunnen ohne Wasser, Quellen, die Wasser versprechen, aber sie sind dann leer. Es ist kein Wasser drinnen. Sie, nach außen hin versprechen sie viel, aber in Wirklichkeit ist kein Inhalt da. Kein Lebenswasser. Sie sind sturmgetriebene Wolken, denen das Dunkel der Finsternis, die auf ewig ist, aufbewahrt ist. Das heißt, sie sind von allerlei Wind der Leere umhergetrieben, also ungefestigt, selber ungefestigt, nicht standhaft. Und das Gericht wartet auf sie. Das Gericht ist aufbewahrt für sie. Weiter, sie verführen ungefestigte Seelen, Vers 18. Sie locken ungefestigte Seelen, also ungefestigte Christen. Christen, die nicht fest sind, sind gefährdet. Die Wölfe holen sich die kleinen Lämmlein, nicht die großen Schafe, ja, die kleinen Lämmlein, die Jungen, die Ungefestigten. Vers 18 weiter, wie locken sie jetzt die Christen heran? Wie locken die Irrlehrer die Christen? Mit hochtrabenden, nichtigen Tönen und mit Lüsten des Fleisches. Also schöne Worte und das Fleisch wird angesprochen. Das ist ganz modern heute auch. Das fleischliche Element des Menschen wird angesprochen. Durch Zügellosigkeiten, die in der Tat, und diejenigen, sie locken diejenigen an, die in der Tat denen entflohen waren, die im Irrtum ihr Leben führten. Also sie locken diese an, die vorher schon von der Welt entflohen waren zu Christus, gefunden hatten, und jetzt locken sie die wieder zurück, oder? Ungefestigte Christen, es ist hier offensichtlich, dass es um ungefestigte Christen geht, die hier verführt werden. Vers 19, wobei sie ihnen Freiheit verheißen, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind, denn wovon jemand überwältigt worden ist, diesem ist er auch als Sklave verfallen. Also sie geben große Versprechungen über Freiheit, sie sind aber selbst in Wirklichkeit Sklaven ihrer eigenen Lüste. Vers 20, denn wenn sie, nachdem sie im Erkennen des Herrn und Retters, Jesus Christus, den Befleckungen der Welt entflohen waren, wieder aber durch diese verstrickt und dadurch überwältigt werden, ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Denn es wäre für sie besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als nachdem sie ihn erkannt hatten, sich umgewandt zu haben von dem heiligen Gebot, das ihnen übergeben war. Warum gehen diese Verführer dem Verderben entgegen? Nachdem sie im Erkennen des Herrn und Retters, Jesus Christus, den Befleckungen der Welt entflohen waren, das zeigt, sie waren Gläubige gewesen, oder? Sie waren den Befleckungen der Welt entflohen. Den Herrn haben sie also erkannt, nachdem sie im Erkennen des Herrn und Retters Jesus Christus entflohen waren. Das heißt, sie haben den Herrn erkannt als ihren Herrn, sie haben ihn angenommen, das ist ein Ausdruck für eine echte Bekehrung. Vergleiche Galater 4, Vers 9, da steht es, nun aber da ihr Gott erkannt habt, vielmehr von ihm erkannt worden seid, warum wendet ihr euch wieder zurück, sagt Paulus in Galater 4, Vers 9. Also, das Erkennen des Herrn und Retters ist ein Ausdruck, der verwendet wird für die Heilswende, für die Umkehr zu Christus und die neue Geburt. Man erkennt, man lernt Jesus Christus wirklich kennen. Und sie sind den Befleckungen der Welt entflohen. Das ist auch ein Ausdruck dafür, dass sie eine echte Bekehrung vollzogen hatten. Den Befleckungen der Welt entflohen. Aber jetzt werden sie wieder durch diese Befleckungen verstrickt und dadurch überwältigt. Das heißt, sie kehren wieder zu den Befleckungen zurück. Sie leben jetzt wieder ein Leben in Sünde. So ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Also jetzt ist es noch schlimmer als vorher. Jetzt kommen sie noch tiefer in die Sünde hinein, als sie vorher drinnen waren. Denn es wäre für sie besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben. Es wäre für sie besser, Sie hätten sich gar nicht wirklich Christus zugewandt. Sie hätten das Heil nicht erkannt, als dass sie sich jetzt wieder abwenden. Warum besser? Weil jetzt die Gefahr ist, dass sie sich verhärten. Wer einmal das alles schon gekannt hat und jetzt zurückkehrt in das Weltliche, total zurück, ja, was willst du dem jetzt noch anbieten? Das, was ihm vorher angeboten hast, das hat er ja jetzt verlassen. Man kommt zu ihm, man erklärt ihm das Evangelium, sagt er, kenne ich schon. War ich schon, habe ich alles schon durchlebt, hat nicht funktioniert oder hat nicht, ich will nicht mehr. Ja? Das heißt, er hat mit Jesus Christus, das ist für ihn jetzt nichts Neues. Ja? Er steht jetzt in der Gefahr, dass er jetzt sich wirklich verhärtet und verstockt und dem Gericht entgegengeht. Es wäre besser für sie, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als nachdem sie ihn erkannt hatten, sich wieder umgewandt zu haben. Also sich wieder eine Rückbekehrung vollzogen zu haben. Weg von dem heiligen Gebot, das ihnen übergeben war. Es scheint, dass es sich hier um Wiedergeborene handelt. Sie waren von den Befleckungen gereinigt gewesen. Sie hatten den Herrn und Retter erkannt. Sie waren damals entflohen den Befleckungen der Welt. Sie hatten den Weg der Gerechtigkeit genau erkannt. Das Wort in Vers 21 heißt genau erkannt. Epiginoskomai. Und ihnen war das heilige Gebot übergeben, das Gebot Jesu Christi. Also es deutet alles darauf hin, dass es sich hier um wiedergeborene Menschen handelt, nicht nur um irgendwelche Mitläufer. Auch wäre die ganze Warnung des Apostels Petrus hinfällig, wenn er sagt, das sind ja nur die Mitläufer gewesen, aber ihr seid ja die wahren Christen und euch kann das nicht passieren. Ja? Das ist nicht der Fall. Und man kann auch nicht so argumentieren und sagen, da waren vielleicht viele Mitläufer unter den Lesern des Petrus und seine Botschaft ergeht nur an die Mitläufer. Ja, aber dann sollte das eine Evangelisation sein, denn Mitläufer, die brauchen zuerst den Herrn. Mitläufer muss ich nicht warnen, dass sie abfallen. Mitläufer muss ich aufrufen, dass sie sich bekehren. Ist ein Unterschied, oder? Also man kann eigentlich nicht aus. Es geht hier wirklich, es ist eine echte Warnung, die Petrus hier ausspricht. Vers 22, es ist bei ihnen eingetroffen, die wahre Bildrede, also dieser Spruch, der Hund, der sich umwandte zu dem, was er selbst ausgespien hatte. Also es geht um einen Hund, der sich da umgewandt hat und das wieder gegessen hat, was er selbst ausgespien hat. Oder um eine Sau, die sich gewaschen hat und sich dann wieder im Schlamm, um sich dann wieder im Schlamm zu wälzen. Also was hilft es, wenn sie gewaschen ist und sich dann wieder im Schlamm wälzt? Der Vergleichspunkt hier liegt in dem, was diese Tiere tun, ja? In ihrem Handeln. Der Hund hat vorher was Schlechtes gefressen, hat es ausgespien und dann wieder gefressen. Und jetzt ist ihm noch schlechter natürlich. Ja? Das ist noch schlimmer. Die Sau war vorher schmutzig, bekam ein Bad, wieder vergleichbar mit dem Bad der Wiedergeburt. Und jetzt wälzt sie sich wieder im Schlamm. Also nun ist sie noch schmutziger als vorher. Oder genauso schmutzig wie vorher wenigstens. Diese Leute haben sich bekehrt, sind zum Leben gekommen, zu Christus, und haben sich dann zur Sünde wieder gewandt und sind jetzt wieder schmutzig. Unreine Tiere, es ist interessant, dass hier unreine Tiere verwendet werden, das Schwein und der Hund. Es ist demütigend, dass dieses Bild auf Christen angewandt wird, aber es gibt auch andere Bilder, die angewandt werden. Es geht hier um das Naturhafte, oder? Das Fleisch bekehrt sich nicht. Das Fleisch des Menschen ist, wie soll ich sagen, in dem Fleisch des Menschen ist die Sünde, sagt Paulus in Römer 7. Im Fleisch wohnt die Sünde. Und das, so steht hier, also wenn jetzt ein Mensch sich bekehrt, ist trotzdem so, dass er dieses Fleisch noch mit sich trägt, bei sich hat. Bis wir sterben, haben wir diese Natur, diese unreine Natur, wenn wir so sagen wollen. Die Bibel spricht jetzt nicht so, aber diese Natur, dieses, was mich mit dem Diesseits verbindet und was, in dem die Sünde als Tendenz wohnt. Das heißt, ich habe in mir eine Kraft, die zieht mich zur Sünde. Ich möchte morgen noch ein bisschen davon sprechen, von der Sünde. Und hier das Bild vom Hund und vom Schwein. Der Mensch kommt zu Christus, aber jetzt lebt er wieder nach diesem Fleisch und dreht sich wieder um und er ist jetzt unrein und es geht ihm schlechter als zuvor. Die Wesensnatur spielt hier insofern als eine Rolle, als hier das Unreine betont wird. Ja, es steckt in der Natur von Hund und Schwein, dass sie so handeln. Andere Tiere handeln nicht so, aber Hund und Schwein machen das so. Ja, der Hund frisst sein Gespei und die Sau wälzt sich wieder im Kot. Ja, das ist manche Christen haben gesagt, manche Ausleger haben gesagt, ja, das zeigt doch, dass sie nicht wiedergeboren waren. Das ist nicht richtig. Denn wie ich gesagt habe, das Fleisch bekehrt sich ohnehin nicht. Das Fleisch wird nie wiedergeboren. Das Fleisch als solches. Wenn wir zu Christus kommen, haben wir zweierlei. Wir haben Christus und wir haben das Fleisch. Wir haben zwei Kräfte in uns. Wir haben, wenn man so sagen darf, zwei Naturen. Wir haben Christus in uns und wir haben die Natur des Fleisches in uns. Und jetzt ist die Frage, wandle ich nach Christus oder wandle ich nach dem Fleisch? Wandle ich nach dem Geist, das ist Christus, oder? Oder wandle ich nach dem Fleisch? So viel. Also hier sieht man schon eine Beschreibung eines Abfalles von Christus. Zuerst hat man den geraden Weg verlassen, dann hat man sich irreführen lassen, dann ist man verstrickt worden und so weit verstrickt, dass man überwältigt wurde von der Verstrickung und dann hat sich von der Wahrheit abgewandt, vom Wort Gottes, oder kommt das Abwenden vorher und dann wird man verstrickt und zum Schluss nimmt man das Ausgespiene wieder zu sich oder wälzt sich wieder im Kot. Da geht es jetzt wieder um diese Frage, die wir vorher schon angesprochen haben, kann ein Christ verloren gehen? Ein Christ kann nicht als Christ verloren gehen. Ein Christ kann aber zu einem Nichtchristen werden. Ist ein Unterschied, oder? Ein Christ als Christ ist gerettet. Aber ein Christ kann zu einem Nichtchristen werden und wenn er jetzt sterben würde, der Nichtchrist, dann ist er verloren. Manche meinen, wir würden lehren oder ich würde lehren, dass ein Christ als Christ verloren gehen kann. Das ist nicht richtig. Ein Christ hat Heilsgewissheit und er ist so sicher, wie Christus auch sicher ist. Ich bin in Christus so sicher wie nichts anderes in der Welt. Ich bin in Christus herrlich sicher. Er ist meine Sicherheit. Und es gibt nichts Sichereres als Christus. Er ist mein Leben, unser Leben. Er ist unsere Kraft. Er ist unser Alles. Und er bringt uns auch ans Ziel. Das gute Werk, das er begonnen hat, das wird er auch vollführen, bis auf den Tag Jesu Christi. Keine Angst. Aber bitte, bei Christus, dort ist die Sicherheit. Würden wir uns von ihm wegwenden, dann haben wir nirgends Sicherheit. Dann haben wir gerade die einzige Sicherheit verstoßen. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Aber wo ist die Sicherheit? In mir? Im Turm ist die Sicherheit. Heißt das, dass ich nie aus dem Turm hinaus könnte, wenn ich wollte? Wenn ich so töricht bin und während die Feinde angreifen und die Speere fliegen und die Pfeile kommen und ich stelle mich vor das Tor hin, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich getroffen werde. Aber wenn ich weise bin, werde ich im Schutzraum bleiben und Christus ist mein Schutzraum. Und da ist die Sicherheit des Gläubigen. Unsere Aufgabe ist, uns zu bergen bei Christus. Psalm 2, Vers 12. Glückselig der, der sich bei ihm birgt. Küsset den Sohn, dass er nicht zürne und ihr auf dem Weg umkommt. Glückselig der sich bei ihm birgt. Bei ihm Zuflucht sucht und findet. Von daher also, da dürfen wir die Frage verneinen. Kann ein Christ verloren gehen? Nein, kann nicht verloren gehen. Kann ein Christ abfallen, sich wegwenden von Christus? Natürlich kann sich ein Christ wegwenden von Christus. Kann man das Heil verlieren? Nein, das Heil kann man nicht verlieren. Aber man kann das Heil oder den Heiland verstoßen. Das ist ein Unterschied, oder? Den Schlüssel kann man verlieren. Oh, wo ist jetzt mein Schlüssel? Der ist weg. Das Heil kann man nicht verlieren. Aber man kann Christus verstoßen. Das wäre furchtbar. Ja, kann denn ein Kind aufhören, das Kind eines Vaters zu sein? Nein, das Kind wird, solange es Kind ist, solange es lebt, ist es Kind des Vaters, auch wenn es sich manchmal schlecht benimmt. Ja, heißt es, dass ein Vater nicht sein Kind verlieren kann? Doch, ein Vater kann sein Kind verlieren. Wann? Zum Beispiel durch den tragischen Umstand, was viele Väter auch schon erlebt haben, dass das eigene Kind oder eigene Sohn oder Tochter sich selbst umgebracht hat, Selbstmord begangen hat. Das gibt es in dieser Welt. Dann hat ein Vater, eine Mutter, ein Kind verloren. Ja? Dadurch, dass derjenige sich abgewandt hat vom Leben. Also von daher ist auch dieses Bild ganz klar. Wenn man dieses Bild verwenden will, ein Christ ist sicher in Christus, aber ein Christ soll bei der Sicherheit in Christus bleiben. Das heißt, soll bei dieser sicheren Burg Christus bleiben. Wir müssen weitermachen. Kapitel 3. Wir haben jetzt in Kapitel 3, Vers 1 bis 10 wiederum ein Hinweis auf die Zuverlässigkeit der Schrift, auf die Zuverlässigkeit der Erfüllung der Verheißungen, die uns gegeben worden sind. Trotz Anfeindung und scheinbarer Verzögerung wird Gottes Verheißung von der Ankunft Christi und vom Tag des Herrn in Erfüllung gehen. Verse 1 bis 10. Die Zeit bis zur Wiederkunft unseres Herrn ist in der Tat eine Zeit der Anfeindung und der Prüfung. Die Gemeinde Jesu wird ständig versucht und auch geprüft. Sie wird auch versucht, vom Wort Gottes wegzugehen, vom Herrn Jesus zu lassen. Und jetzt gibt der Petrus die Orientierung für die Zeit der Anfechtung der Gemeinde Jesu. Zuerst in Kapitel 3, Vers 1 und 2, der Aufruf auf die Botschaft der alttestamentlichen Propheten und der neutestamentlichen Apostel zu achten. Diesen bereits zweiten Brief schreibe ich euch, Geliebte. Geliebte. Das erste Mal in diesem Brief. Geliebte. Vom Apostel sind sie geliebt und von Gott sind sie geliebt. Das ist für Christen, die in der Anfechtung stehen, sehr wichtig, sich bewusst zu machen, dass sie geliebt sind. Geliebte, mit ihnen beiden, mit diesen beiden Briefen, rufe ich euer lauteres Denken durch Erinnern ganz wach. Das Denken soll wach sein. Das Denken darf nie passiv sein. Das Denken darf nie manipuliert werden. Und wir dürfen das nicht zulassen, dass unser Denken manipuliert wird. Christen sind aufgerufen zu denken und das muss hellwach bleiben. Wir sollen uns erinnern an die Schrift, an Gottes Wort. Mit ihnen beiden rufe ich euer lauteres Denken durch Erinnern ganz wach. Gott spricht also unser Denken an, nicht unser Empfinden. Und der Lehrer der Schrift, jeder, der Gottes Wort verkündigt, soll also erinnern an die Worte der Propheten und Apostel. Damit ihr gedenkt, Vers 2, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten zuvor gesagten Worte und des Gebotes. Also sie sollen an dieses Gebot denken, das Gebot des Herrn Jesus Christus, das durch die Apostel weitergegeben wird. Zu gedenken der Worte, die von den heiligen Propheten zuvor gesprochen wurden und unseres Gebotes, nämlich der Apostel des Herrn und Retters. Die Apostel gaben ja das Gebot des Herrn Jesus weiter und ich weiß nicht, hier sind die Übersetzungen ein bisschen verschieden in diesem letzten Abschnitt, aber das Griechische heißt hier so, zu gedenken unseres Gebotes, nämlich des Gebotes der Apostel des Herrn und Retters. Also es geht um dieses Gebot, das die Apostel des Herrn Jesus, des Herrn und Retters, weitergegeben haben. Also sie sollen denken an das Gebot an das Wort, das die Apostel verkündigt haben. Das ist das Wort Jesu Christi. Altes Testament und Neues Testament. Also wir sollen bedenken und dann sollen wir gedenken. Wir sollen es überlegen, bedenken, darüber nachdenken und wir sollen uns daran erinnern. Wir sollen es nicht aus dem Sinn lassen. Bedenken und gedenken. Beides sollen wir tun. Wir sollen uns Zeit nehmen für die Schrift, um über die Schrift nachzudenken. Vers 3, spricht er jetzt, Vers 3 bis 6, spricht er jetzt von dem Auftreten von diesen Spöttern. Diese Leser sollen nicht unwissend sein über das Auftreten von Spöttern. Nehmt dabei dieses zur Kenntnis, dass zur letzten Zeit der Tage Spötter kommen werden, spöttische Leute. Das ist eine ganz schlaue Form von Irreführung, oder? Wenn man nicht mehr mit klaren Argumenten arbeiten kann, dann fängt man Spotten an. Das ist eine Manipulation. Man schaut, dass man die Leute, die Lacher auf seiner Seite hat. Oder? Seine böse Methode. Wir sollen die auch nicht verwenden. Wir sollen auch nicht spotten über irgendwelche anderen Leute. Auch nicht über ihr Lehrer. Also wir sollen klare Argumente bringen und zeigen, warum diese Lehre falsch ist. Nicht einfach spotten darüber. Als Bibellehrer steht man in Gefahr, diese Methode zu benutzen. Aber die dürfen wir nicht benutzen. Wir sollen Schritt für Schritt beweisen, was die Wahrheit ist und was die Lüge ist. Spott tut weh und wenn wir ausgespottet werden, dann schmerzt uns dieses, weil wir den lieben, den sie verspotten. Oder? Wenn sie jemanden verspotten, den du liebst, dann tut das sehr weh. Wenn sie deinen Ehemann verspotten oder deinen Vater und deine Mutter oder verspotten, jemanden, den man lieb hat, deine Ehefrau, das tut sehr weh. Und wie reagiert man dann? Da ist man in Gefahr, falsch zu reagieren, wenn man Schmerz hat. Wie hat der Herr Jesus reagiert auf den Spott der Menschen? Psalm 69. Der Hohn hat mein Herz gebrochen und macht mich krank. Aber was sagt er dann? Psalm 69, Vers 20. Du kennst meinen Hohn, meinen Spott. Und meine Schmach und meine Schande. Vor dir sind alle meine Bedränger. Das heißt, er bringt alles zu Gott. Du kennst meine Spötter. Und du siehst, wie weh es mir tut. Aber vor dir sind sie. Das heißt, ich übergebe sie dir jetzt. Handle du, Herr, und räche du mich. Nicht selber die Rache suchen. Psalm 69, Vers 20. Du kennst meinen Hohn, meine Schmach und meine Schande. Vor dir sind alle meine Bedränger. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 23, also in dem ersten Brief, da hat der Petrus auch davon geschrieben, was der Herr Jesus getan hat. Als er geschmäht wurde, hat er nicht wieder geschmäht, nicht zurückgeschmäht, als er litt. Hat er nicht gedroht, sondern hat es dem übergeben, der in Gerechtigkeit richtet. Er hat alles Gott übergeben, hat sich nicht selber seinem Zorn Luft gemacht, sondern er hat es Gott übergeben. Und zu seiner Zeit wird Gott richten. Er schaut in die Zukunft, wann Gott eingreifen wird. Also er orientierte sich nach vorne. Und wir auch. Wenn wir verspottet werden, dann sollen wir uns orientieren nach vorne. Vers 3, weiterhin, nehmt dabei dieses zur Kenntnis, es werden Spötter kommen, zur letzten Zeit der Tage. Was heißt dieser Ausdruck? Zur letzten Zeit der Tage. Also das heißt in der Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi. Die letzte Zeit, wann beginnen diese letzten Tage? Die letzten Tage beginnen mit Pfingsten oder eigentlich mit dem Kommen Christi auf diese Erde. Golgatha, Pfingsten, Himmelfahrt. Ab da beginnt die letzte Zeit. In der Bibel kommt das mehrmals vor, dieser Ausdruck, die letzten Tage, zum Beispiel in Jakobus 5, Vers 3. Ja, ihr habt euch Schätze angehäuft in den letzten Tagen. Zur Zeit des Jakobus im ersten Jahrhundert waren schon die letzten Tage. Ja? Heute sind wir in den letzten Tagen der letzten Tage. Aber es ist immer noch diese Zeit der letzten Tage. Die messianische Zeit, die Zeit, wo das Königreich Jesu Christi aufgerichtet wird, nennt die Bibel die letzten Tage. Zuerst wird das Königreich unsichtbar aufgerichtet, das ist jetzt, bis der Herr Jesus wiederkommt und dann wird es sichtbar aufgerichtet. Also die Spötter sind die ganze Zeit hier. Sie werden kommen, sie sind schon gekommen zur Zeit von Judas. Im Judasbrief. Weiter, sie leben nach ihren eigenen Lüsten, heißt es in Vers 3 am Ende. Sie suchen also ihren eigenen Vorteil, nicht die Wahrheit suchen sie, sondern die eigene Lust. Sie leben nach dem Lustprinzip. Wir sollen das nicht tun, wir sollen nicht nach dem Lustprinzip leben, sondern nach der Wahrheit. Vers 4, sie bestreiten die Ankunft Christi und stellen sie in Frage. Sie leugnen jegliches Eingreifen Gottes in Zukunft. Das ist ihre Lehre. Ja? Sie ist eine falsche Lehre. Sie sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seit die Väter entschliefen, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an war. Also ihre Lehre lautet, so wie es war, so bleibt es. Es gibt nichts Neues. In der Naturwissenschaft nennt man dieses das Uniformitarismus. Das heißt, alles bleibt beim Alten. Uniform. Alles geschieht nach gewissen Regeln und die bleiben immer gleich. So rechnet die Naturwissenschaft. Das ist aber falsch, denn die Naturwissenschaft, die hat ja keine Offenbarung. Die Naturwissenschaft kann ja nur mit dem rechnen, was ist, gegenwärtig ist. Die Naturwissenschaft kann nicht keine Aussagen machen über die Zukunft. Über die Zukunft können wir nur Aussagen machen, wenn wir eine Offenbarung haben. Aber die Naturwissenschaftler haben keine Offenbarung, folgedessen können sie auch nicht damit rechnen. Aber die das Wort Gottes haben, wir sollten auf das achten, was Gott sagt. Es bleibt eben nicht so, wie es ist. Ja? Die Naturwissenschaft, die gründet ihre Meinung auf die Erfahrung. Ja? Es hat sich nie was geändert, folgedessen wird sich auch in der Zukunft nichts ändern. Das ist aber ein Irrglaube. Die Erfahrung und die Überlegung der Menschen sollten nach dieser Meinung, haben die Erfahrung und die Überlegungen der Menschen mehr Gewicht als das Wort Gottes und als das Wort des Petrus und des Paulus und des Johannes und Jakobus. Sie glauben also nicht den Zeugen, die Gott gesandt hat, den Augenzeugen. Das ist auch für junge Leute in der Schule, ist das oft schwierig, oder? In der Schule, da heißt es so, ja, die Wissenschaft sagt so, aber Paulus sagt anders, Petrus sagt anders. Wieso sollte ich dem Petrus glauben? Wieso sollte ich dem Paulus glauben, wenn der Lehrer so sagt? Ja. Das ist ein Kampf, oder? Jetzt ist die Frage, wer hat recht? Der Lehrer oder die Naturwissenschaft oder der Petrus? Petrus sagt, aber wir sind Augenzeugen von der Herrlichkeit Gottes gewesen. Wir haben was erlebt. Wir haben das Reich Gottes erlebt dort am Berg. Also sie sagen, seitdem die Väter entschliefen, bleibt alles so, wie es von Anfang an war. Es ist ihnen nämlich, und was sagt Petrus jetzt? Es ist ihnen nämlich willentlich verborgen, Vers 5. Es ist ihnen nämlich willentlich verborgen, das heißt, sie wollen es so, dass es ihnen verborgen ist, dass die Himmel von alters her waren und die Erde aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch das Wort Gottes. Also es ist ihnen verborgen, dass wie die Schöpfung entstanden ist. Und weil ihnen das verborgen ist, wie die Schöpfung entstanden ist, deshalb ist ihnen auch verborgen, wie die Schöpfung untergehen wird. Aber das vielleicht nach der Pause.